also der Begriff Rechtsextremismus, Linksextremismus ist ja einer, der vom Verfassungsschutz eigentlich geprägt worden ist und der damit nie wirklich ein theoretisches Konzept verbunden hat, sondern Diffamierung und Gleichsetzung von den beiden Extremen, die letztlich gleich gefährlich wären für die Demokratie. Das wird aber der Situation und auch einer wissenschaftlichen Analyse von dem, was rechts und links auch jenseits der Mitte an Haltungen und an politischen Werten vertreten wird, wird das überhaupt nicht gerecht. Die einen vertreten ja die Idee, dass es Menschengruppen tatsächlich aufgrund ethnischer oder religiöser Kategorien ihre Menschenrechte abzusprechen sind, vertritt Ideen von Rassismus, Ausländerfeindlichkeit, Nationalismus und grenzt damit immer auch Menschen deutlich aus. Wie gesagt, auch die grundlegende Idee ist eigentlich, die Menschenrechte nicht für alle gelten zu lassen. Demgegenüber ist alles, was an linken Ideen bei all der Unterschiedlichkeit und unterschiedlichen Konzepten vertreten wird, doch einer, der die Menschenrechte als universell geltende Rechte setzt.
Ja, dieses Konzept stammt ja von Eckhard Jesse größtenteils. Es ist ein Politikwissenschaftler, der sich damit verdient gemacht hat. Trotzdem landen lustigerweise immer wieder linke Projekte, die sich ganz klar pazifistisch stellen und gewaltfrei, wie zum Beispiel die Graswurzelrevolution, immer wieder in den Verfassungsschutzberichten, die sie dann auf eine Stufe stellen mit Gewalttätern, die von rechts versuchen, Stimmung zu machen und die eine Gefährdungssituation für in ihr Weltbild passende Menschen. Wie ist dann da gerade eben die öffentliche Meinung, die ja gerade von Journalisten ja vertreten wird, haben die das mittlerweile durchblickt oder läuft das immer noch auf der gleichen Schiene ab?
Also ich muss eben sagen, dass ich sehr erstaunt, aber auch ein Stück entsetzt war, als ich las, dass die Gewerkschaft der Journalisten, also der Deutsche Journalistenverband, ein Projekt gestartet hat, Augenzeugeninfo, mal erst unter der verständlichen Perspektive, dass es zunehmend Übergriffe auf Journalisten gibt, bei rechtsradikalen Demos, wie sie selber zunächst mal schreiben, dass diese rechtsradikalen Demonstrationen immer aggressiver und gewalttätiger würden und deshalb aufgerufen hatten, Augenzeugen Berichte zu schreiben von Journalisten, um das in die Öffentlichkeit zu rücken. Das entsetzt, das ist alles sehr verständlich, weil man kennt ja auch die Sprüche von Lügenpresse und es ist ja immer wieder auch berichtet worden, dass in diesen Pegida, Legida, Hogesa-Versammlungen Journalisten auch direkt angegriffen wurden. Zuletzt jetzt auch wieder im Januar eine MDR-Journalistin auf einer Legida-Demonstration. Das ist also ein verständliches Anliegen, aber in diesen Berichten selbst wird gerade in den ersten drei Berichten, Interviews, Kommentaren, die auf dieser Seite dann erschienen, einerseits das Versammlungsrecht in Frage gestellt oder die Frage gestellt, ob man da nicht Konsequenzen ziehen müsste und zum anderen dann ohne tatsächliche Zusammenhänge Links- und Rechtsextremismus gleichgesetzt. Berichtet wird über Demonstrationen dieser ultrarechten Szene und der Angriffe, die Journalisten da erfahren haben.
Also es wird berichtet über Angriffe von Demos der Rechten, wo sie waren, und gleichzeitig darauf verwiesen, dass das Ganze auch bei Linken der Fall wäre?
Ja, sehr pauschal wird es bezeichnet. Also einerseits, dass man auch schon mal auf linken Demonstrationen angegriffen worden wäre, dass Linke eher Angst hätten davor, durch Fotografien erkennbar zu sein, auch möglicherweise für die Rechten, die sie dann ja auch möglicherweise verfolgen und angreifen, oder auch für eine Polizei, die da draußen Strafverfolgung machen könnte. Ja, aber das wird nur pauschal behauptet, während die anderen Berichte von konkreten Demonstrationen, also in Köln, ich glaube, es war noch irgendwo im Ruhrgebiet und so weiter, ist Leipzig, also ganz konkreten Demonstrationen, wo konkrete Erfahrungen gemacht worden waren.
Ja, Leipzig ist ja ein gutes Stichwort. Da hat zuerst den großen Skandal, dass da der Stadtteil Connewitz gebrannt hat, beziehungsweise Barrikaden gebaut wurden, weil sich die Leute vor den Neonazis schützen wollten, die ihren Stadtteil überfallen wollten und eine Demo dort angemeldet haben. Und ein paar Wochen später war es dann wirklich so der Fall, dass dieser Stadtteil gestürmt wurde. Und da war der Aufschrei dann gar nicht mehr so groß, wie er damals war, als die Barrikaden gebaut wurden.
Ja, den Eindruck könnte man haben, dass das tatsächlich in der Presse völlig unterschiedlich wahrgenommen wird, natürlich auch von der offiziellen Politik, dass eben da, wo es eigentlich mehr dem Schutz diente und der Empörung darüber, dass Rechte in einen solchen links geprägten Stadtteil demonstrieren sollten, da war der Aufstand sehr groß über die brennenden Barrikaden, die aber nicht Angriff auf Menschen waren, die nicht irgendwie eine Drohung gegenüber Menschen waren. Und als dann parallel zur Legida-Demonstration in der Innenstadt 250 circa rechte Schläger, Hooligans, Rassisten, wie auch immer, den Stadtteil überfielen und da sowohl Sachen in Brand setzten, Schallfensterscheiben einwarfen, und das ja eine reale Bedrohung war gegenüber den dort lebenden Menschen, da war die Empörung nur noch halb so groß.
Ja, ich meine, das eine Mal haben die Bewohner selbst ihren Stadtteil vernichtet, oder nicht vernichtet, aber beschädigt. Und das andere Mal wurde er von außen beschädigt, und das ist scheinbar schlimmer, wenn man das selber macht.
Ja, wobei ich will das andere ja auch gar nicht so rechtfertigen oder das auch nicht verharmlosen. Ich glaube, dass es schon richtig und notwendig ist, dieses ein Stück die Frage zu stellen, welche Sachzerstörungen sind eigentlich mit welcher Rechtfertigung möglich oder eben doch eben nicht sinnvoll, was soll damit erreicht werden. Da, wo es aber in Gewalt ausartet, das heißt Menschen konkret bedroht sind, da geht es für meine Begriffe eben gar nicht. Diesen Unterschied muss man natürlich auch ziehen, weil die Gewalt der Rechten in dem Stadtteil Konnewitz war verbunden mit Bedrohungen, war mit der Warnung, mit E-Mails oder Briefen an Politiker, die dort wohnen, verbunden, denen gedroht worden war, ihnen was anzutun. Und das sind andere Formen von Gewalt als das im Brandsetzen einer Mülltonne.
Jetzt hat man trotz allem das Gefühl, dass die Stimmung sich verändert. Auf der einen Seite werden die kulturellen Unterschiede der neuen Zugewanderten angesprochen. Auf der anderen Seite hört man nicht so viel mehr wie ganz am Anfang des Jahres über brennende Flüchtlingsunterkünfte und so weiter. Es ist eine Randnotiz, weil es schon so häufig geworden ist. Und zur gleichen Zeit wird jetzt in Berlin die Riga 94 immer wieder attackiert von Polizei. Da wird alles Mögliche als Waffe deklariert. Müllsäcke sind plötzlich ein tätlicher Angriff und es werden Gefahrenzonen etabliert. Man hat das Gefühl, der Staat geht auch gerade ganz massiv gegen die Linke vor und versucht da ein Gefährdungspotenzial zu erschaffen, beziehungsweise ein subjektives Gefährderpotenzial von der Linken her zu erschaffen, um sich da die Deutungshoheit nicht wegnehmen zu lassen im Kampf gegen den Rassismus.
Ja, die offizielle Politik hat immer ein doppeldeutiges Spiel gespielt. Auf der einen Seite wird gesagt, dass man die Willkommenskultur hier fördert und das wird auch gefeiert. Aber zugleich ist ja immer, sind die Flüchtlinge als Bedrohung auch wahrgenommen worden. Das Asylrecht ist schon 1993 quasi abgeschafft worden, aber es ist ja seitdem in immer neuen Wellen weitere Verschärfungen des Asylrechts eingeführt worden, die letztlich dazu dienen, Flüchtlinge abzuwehren, sie so schnell wie möglich abzuschieben. Es ist seit langem jetzt dieses Bild von guten und schlechten Flüchtlingen produziert worden, also die Roma als die schlechten Flüchtlinge, die ja nur nach minderwertigen Gründen, obwohl sie in sicheren Herkunftsstaaten leben würden, hierhin fliehen würden und die jetzt verstärkt abgeschoben worden sind, schon seit Monaten. Die neuen schlechten Flüchtlinge sind jetzt die Nordafrikaner, seit dem, was in der Silvesternacht natürlich tatsächlich erschreckend in Köln passiert ist. Das sind alles Pauschalisierungen, die so nicht stimmen. Und dann wird immer für ganze Gruppen direkt diese Asylrecht, das ja ein individuelles Grundrecht, Menschenrecht sein muss, abgeschafft. Und das ist ja schon lange so im Gange. Insofern muss man eigentlich auch die Politik selbst für diese neue Flüchtlingsfeindlichkeit, die ein wenig um sich greift und auch in der Mitte ja um sich greift und nicht nur am rechten Rand, verantwortlich machen.
Ja, und die Einzigen, die sowas radikal tun, ist meistens die linke Szene, die ja von mehreren Seiten unter Beschuss steht derzeit.
Naja, diese Gleichsetzung von Rechts- und Linksextremismus war immer eine, die sich vor allem dann auch gegen den Linksextremismus konkret gewendet hat. Das ist auch im Versammlungsrecht immer deutlich geworden. Auch das Bayerische Versammlungsgesetz, also das erste, was dann vom Bundesverfassungsgericht als teilweise grundrechtswidrig bezeichnet worden ist, hatte schon diese Idee, dass man damit Rechts- und Linksextremismus einnehmen müsste. Angewandt wird es immer vorrangig für diejenigen, die als Linksextremisten dann bezeichnet werden, was dann die typischen Bilder von schwarzem Block und Autonomen und so weiter sind. Sicherlich wird von den Linken die Kritik sehr viel massiver und umfassender vorgetragen, aber die tatsächliche Gefahr für diesen Staat geht für meine Begriffe von den Rechten aus. Verfassungsschutz hat das immer anders definiert.
Der Verfassungsschutz definiert seine Sachen schon seit längerer Zeit etwas eigenartig. Darüber berichten wir auch sehr häufig. Das ist eine never-ending Story mit dem Verfassungsschutz. Jetzt möchte ich noch kurz mein Beileid aussprechen zum Tod von Andreas Buro. Wir haben sehr viele Interviews mit ihm gemacht und wollten uns nochmal bedanken, dass wir bei Ihnen da so gut untergekommen sind und nochmal unser Beileid aussprechen.
Und das ist nett. Es ist für uns auch sehr erschreckend, dass er vor wenigen Tagen gestorben ist. Aber er war bis zum Schluss noch sehr aktiv und hat immer wieder das Thema Friedenspolitik wachgehalten und sich dafür engagiert.
Und zuletzt auch noch optimistisch, dass es eine neue Friedenspolitik geben kann.
Genau.
Das sollten wir vielleicht mitnehmen für uns.
Genau, weil wir die ja nicht nur in der Außenpolitik brauchen, sondern durchaus auch in der Innenpolitik.